Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Ich freue mich, dass ihr bei mir seid in meinem kleinen, feinen, süßen Podcast, über den ich mich jede Woche freue. Ich hoffe, ihr freut euch auch darüber. Und ich habe ganz schön viel in dieser Woche für euch, also ganz schön viele große Themen. Ein tolles Buch, was ich euch vorstellen möchte. Ich habe Post von Martina natürlich, der Arne ist mit dabei und da ist einiges los. Und was das Buch der Woche betrifft, manchmal ist es ja so, dass man unbedingt ganz, ganz dringend einen Liebesroman braucht. Das ist einfach mal so. Manchmal braucht man den einfach. Und ich brauchte diese Woche einen. Wisst ihr, einen, wo man sagt, den lese ich so einfach weg und der macht mir viel Spaß und da kann ich in eine andere Welt abtauchen. Da muss ich keine Angst haben, nicht atemlos werden wie bei einem Thriller oder mich gruseln, sondern da kann ich einfach abtauchen. Und das hatte ich diese Woche mit dem Buch der Woche, was fantastisch schön ist. Das Buch der Woche ist hochromantisch. Es ist von der Autorin von Ein ganzes halbes Jahr. Jojo Moyes heißt die und das Buch, was ich euch heute vorstelle, heißt Eine Handvoll Worte. Es ist wirklich was fürs Herz und spielt auf zwei Zeitebenen. Einmal im Jahr 1960. Jennifer Sterling müsste eigentlich glücklich sein. Sie führt ein sorgenloses Leben an der Seite ihres wohlhabenden Mannes, aber ihr Herz gehört einem anderen und er bittet sie, alles für ihn aufzugeben. Dann springen wir ins Jahr 2003. Ellie Haworth hat ihren Traumjob gefunden. Sie ist Journalistin bei einer der führenden Zeitungen Londons und eigentlich müsste sie glücklich sein, aber der Mann, den sie liebt, der gehört einer anderen. Eines Tages fällt Ellie im Archiv ein Jahrzehnte alter Brief in die Hände. Der unbekannte Verfasser bittet seine Geliebte, ihren Ehemann zu verlassen und mit ihm nach New York zu gehen. Als Ellie diese Zeilen liest, ist sie erschüttert. Was ist aus den beiden und ihrer Liebe geworden? Sie stellt Nachforschungen an und stößt auf Jennifer, eine Frau, die alles verloren hat. Alles außer einer Handvoll kostbarer Worte. Es ist ein traumhaftes Buch und ich habe jetzt die ersten Zeilen für euch aus dem Prolog. Ellie Haworth hat ihre Freunde in der dicht gedrängten Menge entdeckt und bahnt sich einen Weg durch die Bar. Sie stellt die Tasche neben ihren Füßen ab und legt ihr Handy auf den Tisch. Die anderen sind schon ziemlich angeheitert. Man merkt es an ihren lauten Stimmen, den ausholenden Armbewegungen, den kreischenden Gelächter und den leeren Flaschen auf dem Tisch. »Zu spät!« Nikki streckt das Handgelenk mit der Armbanduhr ihr entgegen und droht mit dem Zeigefinger. »Lass mich raten, du musst es noch einen Artikel zu Ende schreiben.« »Interview mit der betrogenen Ehefrau eines Abgeordneten. Tut mir leid, es war für die Ausgabe morgen«, sagt Ellie und lässt sich auf den freien Stuhl fallen und schenkt sich aus einer angebrochenen Weinflasche ein Glas ein. Sie schiebt ihr Handy über den Tisch. »Okay, das Unwort des Abends später.« Es ist ein Roman, der tatsächlich sehr unterhaltend ist, den man gut lesen kann, den man so, ich sag immer, wegliest. Aber er ist auch sehr, sehr gefühlvoll, sehr tief, sehr berührend und dramatisch. Eine Geschichte von verschollenen Briefen und von der Liebe, die man verlieren kann und von der Hoffnung. Eine Handvoll Worte von Jojo Moyes ist bei Rowohlt erschienen. Es ist wirklich ein wunderschönes Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. Und wer Lust hat, einmal richtig abzutauchen in die Welt der Liebe, der ist mit diesem Buch bestens bedient. Nicht ganz so bestens lief das diese Woche mit dem Weltfrauentag, fand zumindest ich. Also ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Ich finde den Welt, nicht falsch verstehen, ne? Der Weltfrauentag ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Aber was da so draus gemacht wurde, das ist mir in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen. Aber Post von Martina erklärt euch das wesentlich besser. Liebe Frauen, diese Woche war Weltfrauentag und ich habe mir an diesem Tag ein paar Gedanken gemacht und mich mal ein bisschen umgeguckt und einiges rausgefunden. Der Weltfrauentag wurde 1910 ins Leben gerufen von einer Sozialistin, von Clara Zetkin. Die wollte, dass man an diesem Tag darauf aufmerksam macht, dass Frauen in vielen Ländern um Rechte und um Gleichberechtigung kämpfen. Das ist 123 Jahre her und immer noch ist das Thema Gleichstellung in einigen Ländern ein Thema. Ich sage nur Afghanistan und Iran. Und auch hier bei uns, wir müssen gar nicht so weit weggehen, ist es noch so, dass es tatsächlich noch Berufe gibt, in denen Frauen für dieselbe Arbeit nicht dasselbe Geld bekommen. Für uns gibt es massive Defizite bei der Rente, liebe Frauen. Das Stichwort Kinderbetreuung. Und so manch ein Politiker hat immer noch nicht verstanden, dass ausreichende Betreuungsplätze für die Kinder eine Voraussetzung für die Gleichberechtigung der Frau auf dem Arbeitsmarkt sind. All das ist schlimm genug, aber was mich am Mittwoch echt gestört hat, ist, dass wir diesen wichtigen Weltfrauentag zur Rabattschlacht verkommen lassen. Zum Frauentag gibt es für die Ladies tolle Beauty-Angebote, Schmuck wird vergünstigt angeboten. Ein Technikhändler nennt das Ganze dann Angebot für die Heldinnenwoche. Jetzt mal ganz ehrlich, arbeiten in diesen Marketingabteilungen dieser Firma auch Frauen? Wenn, dann war das unterste Schublade, Mädels. Das ist kein Muttertag, das ist kein Weihnachten, das ist kein Geburtstag, das ist Weltfrauentag. Da geht's nicht um Schnäppchen und da geht's nicht um Rabatte, sondern um Rechte. Da geht's nicht um Konsum, sondern um die Erinnerung, dass wir immer noch auf einem langen Weg hin bis zur völligen Gleichstellung zwischen Männern und Frauen sind. Ich bin null Emanze. Also echt, ich bin gar nicht Ali Schwarzer-mäßig drauf. Aber das stört mich wirklich massiv. Ich finde, da sollten wir schon mal hörbar einatmen und auch laut sagen, dass das nicht die Intention eines Frauentages ist. Wenn nicht wir, wer soll das dann tun? Liebste Grüße, eure Martina. So ist es. Also, mich hat das wirklich diese Woche echt gestört. Also noch nie ist es mir so massiv aufgefallen wie in dieser Woche. Das war wirklich krass. Und allerdings dann habe ich eine Serie gesehen, eine Show quasi im Fernsehen, von der ich dachte, okay, wenn wir sowas machen, brauchen wir über Weltfrauentag eigentlich auch nicht mehr reden, weil so richtig schlecht darstellen kann man sich als Frau in einer ganz besonderen Fernsehserie auf jeden Fall. Und das Ding dabei ist, du kannst einfach nicht weggucken. Wenn du einmal angefangen hast, das zu gucken, dann starrst du darauf wie auf so eine Spinne an der Wand. Es ist nicht möglich, es abzuschalten. Und genau darüber sprach ich diese Woche mit meinem Freund Arne Waag.
Arne Waag ist dran und wir reden über einen fast nackten Mann.
Dein Mann?
Nee, du, mein Mann. Nein.
Der zieht sie nicht mehr aus.
Nee, der zieht... Zumindest mal nicht vor vielen Ladies, glaube ich. Glaube ich.
Ja, aber er könnte sich das leisten. Ich kenne Herrn Strach. Ja.
Ich sag besser nix, du, weil wir haben am Wochenende noch viel vor. Nachher platzt das alles, weil ich hier böse Sachen sage. Wir reden über den Bachelor. Folge 2 diese Woche.
Du weißt, da ärgere ich mich. Ich gucke sonst eigentlich immer nur die erste Folge.
Ja.
Weil da ich liebe das, wenn Frauen da so, die sagen jedes Mal das Gleiche. Oh, das ist genau mein Typ. Oh, ich liebe den jetzt. Oh, und dann steigen sie aus dieser Limousine aus und dann denkst du schon immer, um Gottes Willen, da ist ja also alles weit unter dem Niveau, was da sonst auf der Stelle kommt.
Aber diesmal, ich finde ihn sehr cool. David heißt er. Der ist dunkelhäutig, der sieht mega aus, der hat so die Haare so ein bisschen rastermäßig. Der hat einen Buddy, das selbst so eine erwachsene Frau wie ich mal kurz. Ja, ich bin erwachsen. Ich musste mal kurz Luft holen, ne? So. Da macht der Herr Straten auf dem Sofa kurz so.
Ja.
Aber Gott sei Dank guckt er dann.
Du machst doch wohl einen Mann nicht nach wie ein Schwein.
Ja, er schnörchelt aber so. Kann ich ja nicht für.
Ja.
So, und der sieht schon mega aus, Freunde der Sonne. Der hat ein Sixpack, der ist total trainiert.
Yay. Sehen die nicht immer alle so aus,
nee,
diese Bachelor?
Nee, der ist very special. Echt, also, und ich vermute ja immer, dass
very
die...
Special.
Ja. Hm. Ich vermute ja immer, dass die Hälfte der Mädels da nur fame-mäßig unterwegs ist, ne? Also nicht so, weil sie die große Liebe finden wollen, sondern
die
weil
wollen
sie...
alle ins Dschungelcamp. Ja,
weil die alle ins Dschungelcamp wollen und alle Ruhm und sowas ernten wollen, vor allen Dingen Moneten. Aber er ist da ziemlich lässig geblieben und er war auch der Erste, bei dem man direkt so viel gesehen hat, hauttechnisch, ne? Also...
Aber wirklich? Also auch ohne was?
Ja. Ha! Ja, also ich kann nur sagen, du kannst es ja noch in der Mediathek gucken. Ich finde, David lohnt sich.
Ja, das ist
Ich hatte wirklich
Lass
Spaß.
Lass uns schnell aufhören. Ich gehe direkt in diese Mediathek, die bei RTL gar nicht Mediathek heißt.
Naja, dann heißt sie halt RTL, was auch immer. Ist mir auch egal. Jedenfalls kannst du die Folge noch gucken. Und ich finde es sehr, sehr, sehr spannend. Und ich gucke auch. Ich bekenne mich dazu. Ich finde das immer brutal, wie die Mädels sich da anbiedern. Aber ich sitze da dann auf dem Sofa und denke, na, ihr werdet auch noch groß. Und und wisst, was ihr an euch selber habt. Wir müssen ja nicht unbedingt direkt auf so einen Typen. Aber der, da weiß selbst ich nicht. Also der ist echt gut. Mal gucken, ob es so bleibt.
Ich hoffe, dein Mann ist auch bei deiner Sendung schon wieder eingeschlafen, dass er das alles nicht anhören musste, wie du da für diesen, wie alt mag der sein? Anfang 20?
Mittags schläft er eigentlich nicht, der Herr Straten.
Naja, ruf ihn mal lieber gleich nochmal an.
Ja.
Ob du überhaupt noch zu Hause wohnst.
Bis nächste Woche, sonst komme ich zu dir.
Ja, bei mir ist schon besetzt.
Ach, schade.
Bei mir kommt der Bachelor gleich
Mit dem Arne hat man gelegentlich sehr viel Spaß. Also Bachelor ist ja dann schon mal mein Fall gewesen, wie ihr gehört habt. Also der Typ, die Mädels da, das ist immer wie so ein Haufen aufgescheuchter Hühner. Aber okay, auch das ist unterhaltsam. Manchmal. Promi-Welt. Vielleicht taucht da das ein oder andere Hühnchen vom Bachelor demnächst auch mal auf. Aber im Moment ist in der Promi-Welt in meiner Woche nur von ganz großen Stars die Rede. Sängerin Tina Turner hat diese Woche ungewöhnlich offen über ihr Privatleben berichtet. Sie erzählte, dass sie eine schwere Krankheit hatte und nur durch die Hilfe ihres Ehemanns Erwin Bach überleben konnte. Der spendete ihr nämlich eine Niere. Tina litt jahrelang unter Bluthochdruck, nahm Medikamente dagegen und die schädigten ihre Nieren. Erst Jahre später setzte sie sie ab und versuchte es mit homöopathischen Mitteln. Aber die Gesundheit ihrer Nieren verbesserte sich nicht, im Gegenteil, es wurde schlimmer. Erst durch die Spende ihres Mannes ging's bergauf und Tina setzt sich deshalb bis heute für Nierengesundheit ein, was ich persönlich sehr toll finde. Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat die Chance auf ihren ersten Oscar als beste Nebendarstellerin. Im Moment ist das ja so, dass man eigentlich denken sollte, das muss man feiern. Aber sie lehnte die Einladung zu diesem privaten Oscar-Dinner ab, weil sie früh ins Bett möchte. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, als ich das gesehen habe. Hey, die ist erst 64, nicht etwa 94, aber sie wollte einfach nicht. Nach 21 Uhr ist bei mir Bettzeit angesagt, hat sie gesagt. Alle Oscar-Nominierten waren am Donnerstag eingeladen zu einem privaten Abendessen, das um 19.30 Uhr begann. Und für Jamie war das einfach zu spät. Gut, cool an der Nummer ist, dass sie das sagt, dass sie sagt, was sie will und sich nichts aufzwingen lässt, auch für einen Oscar nicht. Michelle Obama hat diese Woche verraten, was in ihr vorging, als sie 2017 gemeinsam mit ihrem Mann Barack das Weiße Haus in Washington für Donald Trump und seine Frau Melania räumen musste. Die ehemalige First Lady erzählte, dass sie zusammengebrochen ist, als der Präsidentenhubschrauber sie und ihren Mann vom Weißen Haus weggeflogen hat. 30 Minuten lang hat sie wohl unkontrolliert geschluchzt und geweint. Auch der Abschied von den Angestellten des Präsidentensitzes ist ihr schwer gefallen und natürlich die Tatsache, dass ausgerechnet Trump ihr Nachfolger dort wurde. Ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Das ist echt, das glaube ich, stelle ich mir ganz schlimm vor, wenn du da so eine lange Zeit warst und dann da ausziehen musst, dem Ganzen so deine Note gegeben hast. Ich habe mich immer schon gefragt, wie die Menschen, die hinter den Präsidenten und ihren Frauen stehen, wir sind ja Menschen, bitte, wie die das so wegstecken, wenn du dann so plötzlich dein Zuhause verlierst. Oder lässt man sich da gar nicht so tief reinfallen, weil man ja eh weiß, dass man nach einer bestimmten Zeit wieder geht. Ich glaube, ihr und ich, wir werden in diesen Genuss nicht kommen. Also wir werden das wohl nicht erleben. Was wir aber erleben können, ist eine gigantisch gute Serie, die diese Woche lief auf Amazon Prime und zwar in der Free-Version. Also das heißt, die könnt ihr euch gucken, die könnt ihr euch angucken, wenn ihr Prime-Kunde seid. Und das ist eine Serie gewesen, die ist auf der einen Seite unfassbar hart, super gut gedreht, super gute Szenenbilder, super gute Musik auch zwischendurch und fantastische Schauspieler. Ich stelle sie euch vor, es ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil es ist nicht, es gibt einige sehr unschöne Szenen da. Die Serie, die ich euch heute vorstellen möchte, hat mich lange beschäftigt und ich war mir auch anfangs nicht wirklich sicher, ob ich die gucken wollte. Rotlichtmilieu ist nicht ganz so mein Ding, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich sie geguckt habe. Sie heißt Luden. Könige der Reeperbahn, spielt in Hamburg in den 80er Jahren. Klaus ist ein Hamburger Jung, der hat Charme, der ist charakterlos und der ist ziemlich frech und das scheinen genau die richtigen Voraussetzungen zu sein für eine Karriere auf St. Pauli. Der will da ein deutsches Studio 54 eröffnen. Und da soll man dann genauso gut feiern und Sex haben können wie in dem New Yorker Vorbild. Es sind die 80er und die Gegend rund um die Herbertstraße ist noch keine Ausgehmeile und noch kein Glitzer. Das ist das größte Bordell Europas und das Leben da ist hart, frauenfeindlich und grausam. Es ist eine sechsteilige Serie und die begleitet diesen Zuhälter, der sein Rotlichtgeschäft wie ein modernes Start-up-Unternehmen aufzieht. Die alternde Hure Jutta, wunderbar gespielt von Jeanette Hein, führt ihn ins Geschäft ein und hilft ihm, neue Frauen zu finden, die für ihn arbeiten sollen. Diese Serie beschönigt nichts, die verherrlicht nichts und die vermeidet Klischees und sie basiert auf realen Begebenheiten, auf dem Leben des knapp 70-jährigen, also heute knapp 70-jährigen Zuhälters Klaus Barkowski. Luden, Könige der Reeperbahn, läuft free auf Amazon Prime und ich muss sagen, so viel Skepsis ich auch am Anfang hatte, es hat nichts mit diversen RTL 2 Serien zu tun, sondern es ist echt eine gute Serie, die die 80er Jahre auf der Reeperbahn ziemlich gut darstellt. Kann ich euch empfehlen. Wirklich. Müsst ihr euch angucken. Ich bin ja eh so ein Serienfreak, ne? Ich habe diese Woche dann noch eine andere Serie gesehen bei Amazon, die ich mir angucken möchte. Und ich mag das, weil es ist eben kein Film, es sind keine anderthalb Stunden. Du kannst die abends mal eben so, kannst du mal reingucken, wenn es dir nicht gefällt, guckst du halt was anderes. Aber ich muss sagen, mir hat sie extremst gut gefallen. Mein Gast in dieser Woche hat mir auch extremst gut gefallen oder gefällt mir extremst gut. Das ist eine wunderbare Frau und es geht um ein ganz, ganz großes Thema. Es geht um Veränderungen im Großen und im Kleinen. Und ich habe eine Frau an meiner Seite, die arbeitet als systemische Beraterin. Sie ist Coach, Trainerin, Autorin und sie war schon ein paar Mal in meiner Sendung und ich freue mich, dass sie wieder dabei ist. Alexandra Carmeng, herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Ich freue mich, heute hier zu sein.
Liebe Frau Carmeng, es gibt ein neues Buch von Ihnen und da geht es um Chancen sehen und Veränderungen meistern. So heißt das auch. Das ist bei Klett Kita erschienen. Das haben Sie ein bisschen auch auf die Kita-Praxis gedreht. Aber das Thema Veränderungen ist ja eigentlich ein Thema für jeden von uns, oder?
Ganz genau. Das beschäftigt uns alle im Alltag. Wir erleben tagtäglich zig kleine und große Veränderungen. Und dafür, sage ich, ist das Thema ganz wertvoll, um einfach so ein bisschen hinter die Kulisse zu blicken. Was passiert denn beim Thema Veränderung? Uns betrifft wirklich jeden, der sich irgendwie den Veränderungen stellen möchte und die souverän auch meistern möchte.
Das Komische ist, wenn man von Veränderungen spricht, zucken die meisten Leute erstmal so zurück, ne? Ich habe so den Eindruck, ganz wenige nur jubeln, wenn eine Veränderung ansteht. Die meisten von uns denken, boah, das habe ich neulich mal gehört, da ging es um einen neuen Chef bei einer Freundin von mir und dann ertappte ich mich dabei, dass ich zu ihr sagte, du, es kann immer schlimmer werden. Aber das ist tatsächlich so, man hält ja doch manchmal an Altem fest, obwohl man weiß, dass es nicht vielleicht wirklich so toll ist, oder?
Genau, wir alle sind, glaube ich, so tief im Inneren so kleine Bewahrer. Wir wollen das Alte bewahren, wir wollen festhalten an Ritualen, weil es uns das Leben auch einfach einfacher macht. Wenn wir wissen, wir haben gewohnte Abläufe, wir haben Routinen, das lieben wir Menschen und auch unser Kopf liebt das, weil er braucht nicht groß zu arbeiten, sondern wir können einfach Dinge abspulen. Es ist bequem für uns, wir sind in der Komfortzone und deshalb ist es auch so, dass die meisten von uns Veränderungen nicht mögen.
Das ist wohl richtig, also bin ich nicht die Einzige. Diese Veränderungen, die können ja aus zwei Richtungen kommen, einmal von innen und einmal von außen, ne? Was ist jetzt besser?
Ja, ganz klar ist natürlich die Veränderung von innen besser, weil dann habe ich mich natürlich ja schon mit einem Thema beschäftigt. Ich habe darüber nachgedacht, bin vielleicht unzufrieden in bestimmten Momenten in meinem Leben und sage für mich, ich muss jetzt was ändern. Und somit habe ich der Veränderung schon in die Augen geschaut und habe für mich vielleicht auch überlegt, was kann positiv werden, was ist negativ daran, und ich bin ein bisschen vorbereitet. Und die Veränderungen, die von außen kommen, die treffen uns meist mit voller Wucht. Das sind Dinge, an die haben wir nicht gedacht, hatten die auch vielleicht nie auf dem Schirm, und dann treffen die uns und dann sind wir erstmal so ein Stück weit aus der Bahn geworfen.
Liebe Frau Kameng, Veränderungen, da kann man ja auch dran arbeiten, dass die einen nicht ganz so hart treffen, ne?
Genau, man kann sich so ein bisschen eine Routine erarbeiten, dass man sagt, wir haben natürlich viele Veränderungen in unserem Leben und ich stelle mich so ein bisschen darauf ein. Ich werde ein bisschen offener für Veränderungen. Das heißt, wir durchlaufen, wenn Veränderungen anstehen, immer einen Prozess. Wir erleben so am Anfang einen Schockmoment, sind so ein bisschen gelähmt und dann gewöhnen wir uns langsam an die Veränderung. Und je häufiger ich Veränderungen im Leben erlebe, desto mehr Routine bekomme ich natürlich darin. Und ich weiß so ein Stück weit, dass ich vielleicht am Anfang im Widerstand bin, dass ich das ablehne. Mit der Zeit wird es aber doch besser. Und somit kann man sich auch, indem man durch Veränderungen ganz bewusst durchlebt, mit Veränderungen anfreunden.
In Ihrem Buch Chancen sehen und Veränderungen meistern, da geht es ja auch um die Kita-Praxis, also Kindergarten und Kindertagesstätte. Kinder sind da ja ganz anders unterwegs, was Veränderungen angeht. Bei Kindern habe ich oft den Eindruck, dass sie die quasi richtig feiern. Weil das was Neues ist und was Besonderes.
Genau, Sie haben es richtig gesagt. Es ist so, wenn wir klein sind, dann lieben wir Veränderungen. Und es ist ja auch ständig Veränderung. In so einem kleinen Kinderleben geht's los, so die ersten Schritte zu tun, zu sprechen, Dinge zu erleben, zu ertasten. Dann erlebt man täglich ganz, ganz viele neue Veränderungen. Und Kinder sind offen. Die hinterfragen das auch nicht kritisch. Ich sage ganz oft, wenn wir alle so wären, wie wir heute als Erwachsene sind, hätte kein Kind jemals laufen gelernt, weil einfach, da ist auch ganz viel Misserfolg und ganz viel halt Neues, und trotzdem machen die Kinder weiter und wagen sich ran und trauen sich, und da können wir uns die oft als Beispiel nehmen.
In Ihrem Buch, das finde ich ganz toll, gibt es auch immer so Übungskapitel. Ich habe jetzt gerade eins aufgeschlagen, da soll man dann mal darüber nachdenken, welche Veränderungen es bisher im Leben gab und welche Gefühle man dabei wahrgenommen hat. Das ist wichtig, dass man das auch manchmal verschriftlicht, ne?
Ja, bei Veränderungen ist es oft so was Diffuses. Ich habe so ein ungutes, schlechtes Gefühl, gerade wenn die Veränderungen im Arbeitsalltag sind und wenn sie auch groß sind, dann ist immer wabbert dieses schlechte Gefühl durch mein Leben. Und da hilft es schon mal aufzuschreiben, ja, welche Veränderungen habe ich denn im Moment gerade? Was sind vielleicht auch die Auslöser? Woher kommen die denn? Sind die von außen? Sind die von innen? Und welche Gefühle habe ich? Wie geht's mir denn dabei? Manchmal wandeln sich die Gefühle auch am Anfang Ablehnung oder Widerstand, und dann wird es doch am Ende, dass wir sagen, ja, es war doch gar nicht so schlecht, die Veränderung, und vielleicht hat sie mir sogar gut getan.
Das ist ein großes Thema, Frau Kameng, und da gibt es ja in Ihrem Buch zum Beispiel diese Angst vor dem Unbekannten, die Sie da beschreiben. Ist das der einzige Grund, weshalb man Veränderungen nicht so klasse findet, oder gibt es da noch mehrere?
Na, Angst ist schon ein großer Treiber der Veränderung und auch des Blockierens von Veränderungen, weil man einfach oft Angst hat, was erwartet mich nach der Veränderung. Wenn ich in meinem gewohnten Trott bin, ist es so, ich weiß, was von mir erwartet wird. Ich weiß auch, was auf mich zukommt, ob das im Job ist, aber auch im Privatleben. Ich kann Dinge abschätzen und ich bin schön in meiner Komfortzone. Und wenn dann eine Veränderung mich trifft, dann kommen die Ängste hoch. Wie soll ich mich verhalten? Was wird von mir jetzt erwartet? Was wird auch, wie hoch ist die Messlatte, die jetzt an mich gelegt wird? Vielleicht muss ich mich als Mensch komplett verändern. Vielleicht auch ganz neue Rituale üben, neue Strukturen im Leben integrieren. Und das macht viele Menschen einfach richtig an.
Sie haben in Ihrem Buch diese verschiedenen Phasen beschrieben, die man da mitmacht. Das kommt mir fast so ein bisschen vor wie die Phasen bei Liebeskummer.
Ja.
Dass man zum Beispiel am Anfang in so einer Schockstarre ist und so gar nicht begreift, was mit einem passiert. Wie kann man denn diese verschiedenen Phasen für sich nutzen dann?
Ja, es ist jetzt das erste ist so die Phase des Loslassens. Also ich muss wirklich das Alte loslassen, muss mich ganz bewusst davon verabschieden. Und da gibt es schöne Rituale, um das Loslassen zu üben, indem ich wirklich sage, das war so gewesen. Ich bin auch dankbar dafür, dass das so war. Und ich lasse wirklich jetzt los. Vielleicht mit einem kleinen Ritual, wo man was aufschreibt, was schön daran war. Oder man geht raus in die Natur und lässt seine schönen Gefühle, seine Sorge, seine Ängsten los. Das ist so die erste Phase, einfach so die Dankbarkeit und das Alte gehen lassen. Und in der zweiten Phase, das nennt man die neutrale Zone, da geht es viel drum, ich bin noch nicht ganz vom Alten gelöst und bin aber auch noch nicht im Neuen. Das ist mit die schwierigste Phase, weil ich dann einfach emotional sehr, sehr aufgewühlt bin und einfach vielleicht auch traurig bin über das, was zurückbleibt, und auf das Neue kann ich mich noch nicht freuen, weil ich es nicht richtig kenne. Und in der Phase, die kann ich unheimlich gut für mich nutzen, um zu reflektieren, auch zu schauen, ja, was war denn jetzt gut an dem Alten? Was ist aber gut an dem Neuen, was auf mich zukommt, und vielleicht auch die andere Seite beleuchten, was ist schlecht, was war auch schlecht an dem Alten und was könnte bei dem Neuen die Gefahr sein. Also hier geht es wirklich viel um den emotionalen Bereich, und dann kommt die dritte Phase, der Neuanfang. Das ist eigentlich eine sehr schöne Phase, weil dann macht man so die ersten kleinen Schritte in Richtung Neuanfang. Man probiert aus, man testet neue Dinge und man bekommt auch Rückmeldung, das funktioniert nicht. Und hier rate ich immer, lassen Sie sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Nehmen Sie sich Zeit, testen Sie mal, vielleicht ist der linke Weg der richtige, vielleicht auch der rechte Weg, aber es muss zu Ihnen auch passen. Und hier braucht es manchmal ein paar Versuche. Also nicht gleich traurig sein, wenn es beim ersten Mal nicht läuft.
Heute reden wir über Veränderungen, sowohl eben in der Kindergartenpraxis als auch für jeden normalen Menschen, denn im Laufe unseres Lebens erleben wir ganz, ganz viele Veränderungen. Frau Carmeng, so einen Neuanfang, wenn das dann der erste Schock überwunden ist, den kann man ja auch so ein bisschen üben, oder?
Genau. Also den Neuanfang kann man ganz bewusst planen, wenn der erste Schock vorbei ist, wirklich zu sagen, auch so den Mut zu haben, trau dich, versuch's, und den Glauben an sich zu haben, das wird schon was werden, und auch vielleicht ein bisschen Stolz entwickeln. Ja, ich kann das und ich bin stolz auf mich und es ist eine tolle Erfahrung. Und ich kann mir im Leben natürlich ganz bewusst so immer kleine Veränderungen einbauen. Wenn Sie zum Beispiel so ein Veränderungsmuffel eher sind, fangen Sie mit ganz kleinen Dingen an, dass Sie sagen, ich esse bewusst morgen früh mal was ganz anderes zum Frühstück wie jeden Morgen. Oder ich fahre mal einen neuen Weg zur Arbeit, vielleicht auch mal mit dem Fahrrad, oder ich nehme die Bahn anstatt das Auto. Also das sind wirklich Mini-Veränderungen, aber die erhöhen natürlich ihre Veränderungsbereitschaft.
Was ich daran so toll finde, ist, dass jetzt schon oft drüber nachgedacht, über diese kleinen Veränderungen. Das ist auch jedes Mal so ein Ausbruch aus dem Alltag, ne? Das ist nicht nur ein Üben auf Veränderung hin, sondern es ist so ein Mini-Abenteuer, sag ich mal, was man sich selber gibt, wenn man jetzt sagt, ich fahre heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich esse Himbeereis zum Frühstück oder ich setze mich einfach mal auf einen anderen Stuhl am Tisch.
Genau, also es macht halt ganz viel mit einem selbst. Das hört sich jetzt so simpel an, aber es ist ganz toll für das Selbstbewusstsein, einfach auch zu merken, ja, ich habe was anderes ausprobiert und es kann total schön sein und es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, das zu machen. Deshalb rate ich auch den Leuten immer, initiieren Sie bewusst Veränderungen, machen Sie sich eine kleine Liste und schreiben Sie dort einfach mal auf, was Sie gerne konkret mal verändern möchten in Ihrem Leben, und dann probieren Sie es aus und man wird merken, ja, man fühlt sich total gut dabei.
Und gerade in der Arbeit mit Kindern finde ich das auch ganz wichtig, weil wenn man das übt, dann entwickelt man auch so eine gewisse Souveränität. Und bei Kindern kann das ja ganz schnell mit Veränderungen zugange sein, ne? Also die Kinder sind ja sehr bereit, Dinge zu verändern, und dann muss man manchmal auch spontan sein und ebenfalls was verändern.
Genau, und bei Kindern ist es ja oft so, da passiert ständig etwas Unerwartetes. Genau. Dann ist mal ein Kind krank, dann passiert irgendwas oder so. Und man muss eigentlich sehr flexibel sein als Mutter, Vater und auch sonst als Erziehungsberechtigter.
Genau.
Und dann hilft es immer, darauf vorbereitet zu sein.
Es ist ein tolles Buch. Es macht Lust auf Veränderungen. Chancen sehen und Veränderungen meistern. In der Kita-Praxis im Klett-Kita-Verlag erschienen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das schöne Gespräch.
Ich mich auch. Herzlichen Dank, und es hat Spaß gemacht, bei Ihnen zu sein.
Ja, jetzt feiern wir doch einfach alle die Veränderungen, oder? Ich feiere jetzt erstmal den Feierabend und habe natürlich noch für euch den Spruch der Woche. Der Autor ist unbekannt, aber der Spruch ist genial. Es gibt Tage, da bin ich einfach still. Nicht, weil ich nichts zu sagen hätte oder alles akzeptiere, sondern weil ich gemerkt habe, dass manche Menschen mich niemals verstehen werden. So ist das. Und ich hoffe, dass ihr viele Menschen um euch rum habt, die euch gut verstehen und mit denen ihr euch gut unterhalten könnt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Denkt dran, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Einfach auf das Pluszeichen klicken und dann erfahrt ihr immer die neue Folge, wenn die online ist. Dann seid ihr dabei. Und den Podcast gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und das wisst ihr ja, ihr habt mich ja schon gefunden. Bis nächste Woche.
Radio Salü, die Martina Straten Show.